Du hast Wochen verbracht, du hast eine riesige Excel-Tabelle angelegt, Preise verglichen, technische Spezifikationen rauf und runter gewälzt und dann hast du völlig rational und unvoreingenommen deine letzte große Anschaffung getätigt, richtig? Falsch.
Ja, absolut falsch.
Genau. Wir stürzen uns heute nämlich in eine ziemlich augenöffnende Analyse. Es geht um die Mechanismen der Verkaufspsychologie Masterclass von Wilfried Bechtle. Und ich verspreche dir, also dem Zuhörer, nach diesem Deep Dive wirst du jede deiner angeblich ach so rationalen Entscheidungen mal ganz stark in Frage stellen.
Und das Wichtige dabei ist, wir reden hier nicht über diese schmierigen oder plumpen Verkaufstricks aus den 90ern. Es geht wirklich um die tiefe Dekodierung unseres Verhaltens.
Richtig. Die große Mission heute ist, zu entschlüsseln, warum wir eigentlich wirklich Ja sagen. Sei es beim Kauf, in einer Verhandlung oder einfach im Alltag. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Ich dachte ja immer, ich sei der rationalste Einkäufer der Welt, der sich von Marketing so gar nicht blenden lässt. Aber das war wohl ein harter Schlag für mein Ego.
Das geht den meisten so, ja. Wenn wir tief genug graben, stellen wir nämlich fest, dass unsere innere Logik und unser Stressempfinden uns steuern. Und zwar auf eine Weise, die unserem Selbstbild als rein vernunftbegabte Wesen extrem widerspricht. Menschen fällen Entscheidungen fast nie so, wie sie sie später erklären.
Das ist so krass. Also frag jemanden, warum er ein bestimmtes Auto oder eine komplexe Softwarelösung gekauft hat. Die Antwort klingt immer unfassbar vernünftig. Da fallen dann Begriffe wie, naja, Preis-Leistungs-Verhältnis oder Langlebigkeit.
Genau, Effizienzsteigerung ist auch so ein Klassiker im B2B-Bereich. Aber das ist nur die nachträgliche saubere Verpackung. Das ist nicht der Grund, warum sie gekauft haben. Genau, Effizienzsteigerung ist auch so ein Klassiker im B2B-Bereich. Aber das ist nur die nachträgliche saubere Verpackung. Das ist nicht der Grund, warum Sie gekauft haben.
Warte, also zäumen wir das Pferd quasi komplett von hinten auf. Wir treffen die Entscheidung aus einem ganz anderen, vielleicht dunklen Grund und suchen uns dann einfach die passenden Fakten zusammen. Das klingt fast nach so einer Schutzbehauptung.
Psychologisch gesehen ist es exakt das. Der wahre Motor für eine Entscheidung springt viel früher an. Und zwar auf einer tiefen emotionalen Ebene. Und hier müssen wir echt vorsichtig sein mit den Begriffen.
Inwiefern?
Im geschäftlichen Kontext, ne? Wenn da das Wort Emotion fällt, denken alle sofort an Euphorie. An dieses strahlende, oh mein Gott, ich will das jetzt sofort haben.
Ja klar, dieser klassische Apple Store-Effekt. Man packt das neue iPhone aus und freut sich wie ein Kind.
Richtig. Aber das ist in der Realität, gerade im Business, die absolute Ausnahme. Die stärksten und oft die stillsten Antreiber im Alltag sind völlig andere Dinge. Das ist Druck, das ist tiefe Unsicherheit, Angst vor Verlust oder, und das ist der wohl am meisten unterschätzte Faktor überhaupt, der bloße Wunsch nach Entlastung.
Entlastung. Okay, das heißt, eine Entscheidung fällt genau in dem Moment, in dem sich etwas innerlich einfach tragbar anfühlt. Lass mich das mal an einem echten Szenario testen, um das greifbar zu machen.
Ja, gerne.
Nehmen wir mal eine Abteilungsleiterin. Die soll ein neues, sehr teures IT-System für ihr Team anschaffen. Wenn ich das Bechtel-Material richtig durchdrungen habe, kauft sie das System nicht primär, weil Feature A 3 Millisekunden schneller ist als beim Konkurrenten.
Nee, absolut nicht.
Sondern sie kauft es vielleicht, weil sie spürt, dass der Anbieter extrem zuverlässig ist und sie nachts einfach endlich wieder ruhig schlafen kann, ohne diese ständige Angst vor Systemausfällen zu haben.
Exakt das ist es. Ihr primärer, völlig unbewusster Treiber ist die Risikominimierung. Sie sehnt sich nach dieser Entlastung. Aber, und das ist der springende Punkt, sie kann natürlich nicht zu ihrem Geschäftsführer gehen und sagen, Chef, ich habe diese Millionen-Software gekauft, weil der nette Verkäufer mir so ein wohliges Bauchgefühl gegeben hat.
Oh Gott, nein. Das wäre wahrscheinlich ihr allerletztes Meeting in dieser Firma.
Richtig. Und genau deshalb braucht sie dringend diese saubere, rationale Verpackung. Unser Gehirn liefert im Nachhinein blitzschnell die logische Argumentationskette. Das schützt das eigene Selbstbild als strategischer Denker und wehrt eben auch die soziale Stellung im Unternehmen.
Okay, das leuchtet total ein. Aber wie passt das Thema Stress da rein? Das wird in der Quelle ja auch stark betont. Ich stelle mir da immer so diesen typischen Supermarktbesuch vor nach einem echt mörderischen Arbeitstag.
Oh ja, das perfekte Beispiel.
Du nimmst dir morgens vor, frisches Gemüse für ein super gesundes Rezept zu kaufen. Dann stehst du abends im Laden, bist völlig erschöpft, dein Gehirn ist nur noch Matsche und zielsicher greifst du wieder zur gewohnten, ungesunden Tiefkühlpizza. Obwohl du intellektuell, also logisch, genau weißt, dass das Gemüse objektiv die bessere Wahl wäre.
Eine sehr treffende Beobachtung. Und was hier faszinierend ist, das zeigt exakt den Mechanismus. Unter Stress verengt sich unser Entscheidungsspielraum drastisch. Das Gehirn hat in diesem Erschöpfungszustand schlichtweg keine kognitiven Kapazitäten mehr, um neue, komplexe Optionen abzuwägen.
Es schaltet also auf den absoluten Energiesparmodus um.
Genau. Und jetzt übertrag das mal aufs Business. Wenn wir beruflich unter Druck stehen, warum reagieren Verkäufer dann oft so falsch?
Ja, das frage ich mich auch. Mir ist schon echt oft aufgefallen, dass man mich mit noch mehr Datenblättern und noch komplexeren Fakten bombardiert, sobald ich anfange zu zögern.
Weil sie einen fatalen Denkfehler begehen. Sie glauben ernsthaft, dein Zögern sei ein Mangel an Informationen. In Wahrheit sagt ein gestresster Kunde aber nicht Nein zu einer objektiv guten Lösung. Er sagt Nein zu dem Gefühl, jetzt in diesem Moment noch eine zusätzliche kognitive Last tragen zu müssen.
Ah, krass. Das heißt, in solchen Momenten gewinnt fast immer das Bekannte, selbst wenn es schlechter ist?
Immer. Der Status quo gewinnt. Wenn du jemanden, der ohnehin schon auf dem Zahnfleisch geht, mit 20 neuen Nutzenargumenten befeuerst,
dann erzeuge ich keinen Kaufanhalt, sondern baue eigentlich nur noch mehr mentalen Druck auf.
Ganz genau. Die Unsicherheit des Gegenübers macht nackte Fakten in diesem Moment völlig wirkungslos. Die prallen einfach ab wie an einer Wand. Relevanz wird immer erst gefühlt und erst sehr viel später logisch verstanden.
Okay, warte. Wenn nackte Fakten unter Stress also nicht funktionieren, bedeutet das dann im Umkehrschluss, wir sollten die Vernunft im Verkauf oder in Diskussionen komplett streichen? Spielen wir nur noch auf der emotionalen Klaviatur? Weil das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein.
Nein, das wäre ein gefährlicher Trugschluss. Die Vernunft verschwindet nicht. Sie wechselt quasi nur ihre Rolle im Prozess. Sie ist nicht der Auslöser der Entscheidung, sondern sie ist das essentielle Sicherheitsnetz.
Ah, das Gerüst für diese nachträgliche Rechtfertigung, von der wir eben bei der Abteilungsleiterin sprachen.
Richtig. Logik löst den Kauf nicht aus, aber sie stabilisiert ihn enorm. Wenn wir diese sogenannte kalte Logik zu früh einsetzen, läuft sie komplett ins Leere. Menschen brauchen diese rationalen Argumente, um die emotional längst gefällte Entscheidung innerlich tragfähig zu machen.
Das ändert den Blick auf so eine ganz klassische Situation völlig, wenn mein Verhandlungspartner sagt, puh, der Preis ist mir aber echt zu hoch oder da fehlen mir noch 2 entscheidende Features. Dann ist das gar keine echte Ablehnung.
In den seltensten Fällen. Oft ist so ein Einwand eigentlich der unbewusste Hilferuf des Kunden nach genau dieser rationalen Stabilisierung.
Wow, okay.
Er signalisiert dir im Grunde, hey, emotional bin ich eigentlich schon fast bei dir, aber hilf mir jetzt bitte, das Ganze auch vor mir selbst oder meinem Chef irgendwie logisch zu untermauern.
Das ist eine Wahnsinnsumkehrung. Eine Entscheidung ist also eher ein Prozess, bei dem die Logik erst ganz hinten raus richtig zieht. Ich habe mir dieses Konzept der inneren Reise aus dem Buch genauer angesehen. Das sind ja 5 Phasen. Lass uns das mal durchspielen. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit der neuen Software. Vielleicht so ein CRM-System.
Gerne. Also, der erste Schritt auf dieser inneren Reise ist immer der allererste Impuls. Da ist noch gar kein fester Kaufwunsch da, sondern eher so ein diffuses Störgefühl. Bei deinem CRM-Beispiel wäre das der Moment, in dem die alte Excel-Liste des Vertriebsteams zum dritten Mal in einer Woche abstürzt. Der Schmerz ist kurz da, aber noch schwach.
Und am nächsten Tag vergisst man es wieder, bis es dann irgendwann noch schlimmer wird.
Genau. Und das führt uns dann an die kritische Schwelle der zweiten Phase. Relevanz versus Gleichgültigkeit. Hier entscheidet das Gehirn, ob der Schmerz groß genug ist, um diese enorme Bequemlichkeit des Status quo zu überwinden. Betrifft mich das wirklich so stark, dass ich aktiv werden muss?
Und erst wenn ich das mit Ja beantworte, beginne ich überhaupt nach Lösungen zu suchen. Das wäre dann Phase 3, die Orientierung. Ich will noch überhaupt nichts kaufen, ich will nur grob wissen, was der Markt so hergibt, oder?
Richtig. Und wenn du da eine potenzielle Lösung gefunden hast, kommst du in Phase 4, den inneren Abgleich von Hoffnung und Risiko.
Ist das die Phase, in der ich nachts wach liege und mich frage, ist dieses neue System jetzt die totale Rettung für mein Team oder stürzt das am Ende genauso ab, dauert ein Jahr in der Implementierung und kostet mich im schlimmsten Fall meinen Job?
Genau dieses Abwägen ist das. Ist das finanzielle und zeitliche Risiko für mich tragbar im Vergleich zur erhofften Entlastung? Wenn diese Gleichung für den Kunden aufgeht, dann landen wir in der fünften und letzten Phase, der inneren Tragfähigkeit.
Das ist dann dieses stille innere Ja. Der Moment, in dem ich mich eigentlich schon komplett entschieden habe, lange bevor ich den Vertrag überhaupt offiziell unterschreibe.
Exakt. Und wenn du dieses Modell der fünf Phasen jetzt mal auf den Alltag von vielen Verkäufern überträgst, siehst du sofort, wo das massive Kernproblem liegt.
Oh ja. Viele fangen ja direkt beim ersten Hallo, also quasi noch in Phase 2, an mit extrem detaillierten logischen Argumenten um sich zu werfen, die eigentlich in Phase 5 gehören.
Richtig.
Das erinnert mich extrem an so ein richtig furchtbares erstes Date. Du triffst dich auf einen Kaffee und anstatt erst einmal entspannt zu schauen, ob man überhaupt miteinander vibriert, knallt dir die andere Person sofort ihre lupenreine Steuererklärung und ein makelloses Gesundheitszeugnis auf den Tisch, so nach dem Motto, schau mal, wie objektiv und logisch perfekt ich bin, ein toller Fang.
Ein großartiges Bild, denn psychologisch gesehen passiert da im Business exakt dasselbe. Warum scheitert dieses Date sofort? Weil du dem anderen damit das Gefühl der eigenen Entdeckung nimmst. Und gleichzeitig baust du einen massiven Druck auf, sofort eine endgültige Bewertung abgeben zu müssen. Das Gehirn macht unter solchem Druck augenblicklich dicht.
Es ist in diesem Stadium einfach völlig deplatziert.
Absolut. Es geht bei Überzeugungsarbeit eben nicht nur darum, das Richtige zu sagen. Es geht darum, das Richtige zur exakt richtigen Zeit zu sagen. Wenn dein Gegenüber noch in sich hineinhorcht und prüft, ob das Problem für ihn überhaupt relevant ist, überforderst du ihn mit logischen Beweisen maßlos.
Man darf die reine Dauer eines Gesprächs also niemals mit der inneren Reife der Entscheidung verwechseln. Aber wenn der Kunde diese Phasen durchläuft, wann betritt der Verkäufer dann eigentlich die Bühne? Ich nehme mal stark an, nicht erst in dem Moment, in dem der Videocall startet.
Weit davor. Wir sprechen hier von einem Konzept, das Bechtle Vorvertrauen nennt. Die Vertrauensbildung beginnt lange vor dem allerersten gesprochenen Wort. Jeder noch so kleine Berührungspunkt im Vorfeld baut dieses Fundament. Das Design der Website, die Struktur einer kurzen E-Mail, eine beiläufige Empfehlung.
Und wonach scannt der Kunde in diesem frühen Stadium? Sucht er nach dem ultimativen Wow-Effekt, nach Innovation?
Nein, und das ist ein riesiger Irrtum. Er sucht primär nach Risiko. Unser Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, potenzielle Gefahren abzuwehren und Energie zu sparen. Wenn eine Website unübersichtlich ist oder eine E-Mail widersprüchlich formuliert wurde, muss das Gehirn kognitive Schwerstarbeit leisten, um überhaupt zu verstehen, worum es da geht.
Und diese kognitive Anstrengung übersetzen wir dann unbewusst als mangelnde Vertrauenswürdigkeit des Anbieters?
Ganz genau. Das Gehirn übersetzt diese kognitive Reibung in ein diffuses Störgefühl. Wenn dieses Vorvertrauen durch Unklarheit beschädigt ist, startest du mit einem massiven Defizit in den eigentlichen Terminen, das du nur wahnsinnig schwer wieder aufholen kannst.
Okay, das heißt, wenn wir uns dann zum ersten Meeting treffen, sitzt der Kunde im Grunde immer noch mit verschränkten Armen da und sucht nach Warnsignalen.
Wie entschärfe ich das in den ersten Minuten? Mir wurde in frühen Karrieretagen immer beigebracht, man müsse direkt zeigen, dass man der absolute Alpha-Experte im Raum ist. Energisch, laut, voller Tatendrang, um Präsenz zu markieren.
Oh je. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, ist das der absolut sicherste Weg, um den Kunden sofort in die totale Defensive zu drängen. Diese übertriebene Verkäuferenergie, dieses sofortige Aufzeigen von perfekten Lösungen, dieses hektische »Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie die Welt funktioniert«, das erzeugt massiven inneren Widerstand.
Warum?
Weil es so wirkt, als wollte mich jemand hastig in eine Richtung zerren, bevor ich überhaupt sicher auf eigenen Füßen stehle. Exakt. Der Kunde prüft in den ersten Minuten unbewusst nur eines. Ist meine Zeit hier gut investiert oder wird mir dieser Mensch jetzt enorm viel Energie rauben? Entlastung ist am Anfang viel mächtiger als Eindruck schinden.
Das ergibt Sinn. Wenn ich völlig hektisch in einen Call platze, passt das ja auch überhaupt nicht zu dem ruhigen, professionellen Bild, das meine Website vorher vielleicht vermittelt hat.
Richtig. Und dieser Widerspruch zerstört sofort die Glaubwürdigkeit. Stimmigkeit und Klarheit schlagen reinen Charme wirklich jedes Mal. Der Kunde will sich nicht erst durch eine dicke Wand aus aufgesetztem Enthusiasmus kämpfen müssen.
Okay. Wir drosseln also die künstliche Energie, wir lassen den anderen ankommen. Jetzt geht es ja darum, eine echte, tiefe Verbindung aufzubauen. Den viel zitierten Rapport. Und da muss ich direkt mal einhaken. Jeder, der in den letzten 20 Jahren mal so ein Kommunikationsseminar besucht hat, kennt diesen furchtbaren Ratschlag. Spiegele die Körpersprache deines Gegenübers.
Oh ja.
Also wenn er sich vorbeugt, beuge dich auch vor. Wir wissen doch alle, wie unfassbar künstlich sich das anfühlt.
Es ist ein schrecklicher Rat, der sich erstaunlich hartnäckig hält. Menschen haben unglaublich feine Antennen für gemachte, künstliche Nähe. Die spüren sofort, wenn etwas nicht kongruent ist und du nur irgendeine plumpe Technik anwendest.
Ich hasse das ja. Das ist wie dieser eine Vertriebler, der mal zu mir ins Büro kam, mein altes Skateboard in der Ecke stehen sah und plötzlich anfing zu erzählen, er wäre früher quasi der lokale Tony Hawk gewesen. Nur um krampfhaft so eine Gemeinsamkeit herzustellen. Es fühlt sich einfach sofort manipulativ an.
Ein sehr gutes Beispiel. Echte Verbindung, echter Rapport entsteht eben nicht durch das Vortäuschen von Gemeinsamkeiten oder das Nachäffen von Bewegungen, sondern durch Passung.
Was genau bedeutet Passung in diesem psychologischen Kontext?
Passung bedeutet, dass der Kunde merkt, er muss sich in deiner Gegenwart nicht ständig rechtfertigen. Er muss seine Welt nicht von Grund auf erklären. Du begibst dich geistig in seine Realität. Ironischerweise schafft die pure Genauigkeit beim Zuhören oft viel mehr psychologische Nähe als das netteste Gespräch über vermeintlich gemeinsame Hobbys.
Das bringt uns zum Thema Sprache. Sprache ist ja nie neutral. Sie transportiert ja immer auch eine Haltung und formt die Atmosphäre, oder?
Genau. Sprache kann dem anderen Raum geben oder sie kann massiven Druck aufbauen. Nehmen wir an, du verwendest extrem abstrakte, hochtrabende Fachsprache. Was passiert da im Kopf des Kunden?
Er muss diese Begriffe erstmal mühsam übersetzen.
Richtig. Er muss das in seine eigene Lebensrealität übertragen. Das kostet wieder kognitive Energie. Und wie wir vorhin gelernt haben, kognitive Anstrengung kostet unweigerlich Vertrauen.
Ich zeige durch Fremdwörter also gar nicht, wie schlau ich bin, sondern ich nerve das Gehirn des anderen, weil ich ihm Arbeit aufhalse. Das ist gut zu wissen.
Genau das. Ein weiteres riesiges Problem ist rechtfertigende Sprache. Wenn wir innerlich unsicher werden, vielleicht weil der Kunde eine kritische Frage stellt, neigen wir fast alle dazu, unsere Sätze zu verlängern. Wir suchen Ausflüchte oder weichen unsere Argumente mit Füllwörtern auf. Das schwächt die Position extrem.
Wie mache ich es dann besser? Wie zeige ich echte Empathie, ohne am Ende irgendwie unprofessionell oder weichlich zu wirken?
Das Ideal ist nicht die besonders clevere Formulierung, sondern die würdevolle. Führung und Verbindung müssen auf Augenhöhe stattfinden. Wenn es kritisch wird, solltest du entlastende Sprache nutzen.
Das heißt, ich lasse dem Kunden Raum für seine Bedenken, anstatt ihn sofort mit dem nächsten vorgefertigten Argument an die Wand zu reden?
Richtig. Eine präzise, ehrlich gemeinte Frage ist oft das vertrauensstärkste sprachliche Mittel überhaupt. Wenn du fragst, welcher Punkt an diesem Konzept bereitet Ihnen aktuell noch am meisten Bauchschmerzen? Dann zeigst du echtes Interesse an seiner Realität. Du entlastest ihn von dem Druck, sich verteidigen zu müssen.
Würdevolle Sprache statt clevere Sprüche. Gefällt mir.
Okay, nehmen wir mal an, wir haben das alles perfekt umgesetzt. Wir haben den Rapport, die Phasen respektiert, der Kunde fühlt sich entlastet. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Es geht ans Eingemachte, den Preis, den Abschluss. Und genau da scheitern unfassbar viele Verhandler. Warum fallen wir auf den letzten Metern so oft um?
Weil in diesem entscheidenden Moment das Wie das Was schlägt. Es liegt fast immer am Körper und an der Stimme. Du kannst in diesem Moment den logischsten und fehlerfrei formulierten Satz der Welt sagen. Wenn dein Sprechtempo plötzlich getrieben wird oder deine Körperhaltung vor Anspannung einfriert,
dann verrät das sofort meine innere Unsicherheit.
Sofort. Und der unbewusste Risikoscanner des Kunden, von dem wir sprachen, schlägt sofort wieder Alarm. Die Stimme baut das Vertrauen oft weit vor dem eigentlichen semantischen Inhalt auf. Das Geheimnis hier ist pure Präsenz.
Und Präsenz bedeutet nicht, dominant zu sein?
Nein, es bedeutet eben nicht, eine künstliche Wirkungslust auszustrahlen oder den Raum dominieren zu wollen. Es bedeutet vor allem die Fähigkeit, Pausen aushalten zu können.
Pausen aushalten. Also wenn ich den Preis nenne, soll ich einfach mal den Mund halten und die Stille ertragen?
Ja. Eine ausgehaltene Pause nach einer wichtigen Aussage ist ein Zeichen von enormer Stärke. Wenn ein harter Einwand kommt, beruhigt die pure, unaufgeregte Präsenz des Verkäufers den Kunden oft viel mehr als jede hastig nachgeschobene Erklärung.
Das stelle ich mir bei Videocalls, in denen wir ja heute fast alles abwickeln, noch viel schwieriger vor.
Ist es auch. Im Video fehlt uns der dreidimensionale Raum. Wir können uns kaum bewegen, wir können Unsicherheit nicht durch Gesten ausgleichen. Im digitalen Raum braucht es daher noch weniger Show und dafür noch mehr Klarheit. Saubere, gehaltene Pausen und ein ruhiger Blickkontakt direkt in die Kamera sind hier das absolute Fundament.
Ich muss da mal kurz den Teufelsadvokaten spielen, weil das klingt in der Theorie fast schon meditativ. Aber was ist, wenn es um einen Millionendeal geht? Ein Gespräch, das über meine Karriere entscheidet. Ich bin in solchen Momenten innerlich einfach ein komplettes Nervenbündel. Soll ich dann so tun, als wäre ich der Eisblock schlechthin und meine Panik weglächeln?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Aber das wäre der größte Fehler, den du machen kannst. Der Versuch, völlig entspannt zu wirken, wenn du es tief im Inneren nicht bist, führt zu fatalen, widersprüchlichen Signalen. Dein Gesicht sagt, alles cool. Aber deine Mikromimik, deine Muskelspannung schreien Panik.
Und das Gehirn des anderen merkt wieder, hier stimmt was nicht.
Genau. Das Konzept aus der Quelle nennt sich hier tragbare Nervosität. Es ist völlig in Ordnung und menschlich, vor wichtigen Entscheidungen nervös zu sein. Die einzige Bedingung ist, die Nervosität darf nicht die Führung des Gesprächs übernehmen.
Ich darf also nicht anfangen, endlos zu plappern, mich zu rechtfertigen, nur um die unangenehme Stille nicht ertragen zu müssen.
Richtig. Echte Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch fehlerfreie Perfektion, sondern durch konsequente Stimmigkeit. Wenn du spürbar nervös bist, aber trotzdem deine Sätze mit einem klaren Punkt beendest und die Pause hältst, wirkst du um ein Vielfaches glaubwürdiger als jemand, der eine völlig aalglatte, unnatürliche Show abzieht.
Das ist ein enorm beruhigender Gedanke. Tragbare Nervosität schlägt aalglatte Perfektion. Also lass uns die Kernpunkte für dich als Zuhörer mal zusammenziehen. Jede erfolgreiche Überzeugung ist keine Schlacht, die man mit lauten Argumenten gewinnt. Es geht darum, dem Gegenüber durch Klarheit, Passung und Präsenz eine psychologisch sichere Umgebung zu schaffen. Eine Umgebung, in der eine Entscheidung innerlich überhaupt erst reifen kann. Relevanz wird gefühlt, Logik dient nur der Rechtfertigung.
Genau. Wer diese Dynamiken verinnerlicht, den Wunsch nach Entlastung, das Verhalten unter Stress, der wird nicht nur andere besser verstehen, sondern auch seine eigenen Verhaltensmuster viel klarer erkennen.
Und genau dazu möchte ich dir zum Schluss noch einen kleinen, aber feinen Gedanken mitgeben. Einen, der weit über das nächste Verkaufsgespräch hinausgeht. Wir haben heute gesehen, dass Menschen extrem oft einfach nur handeln, weil sie Entlastung suchen, ne? Und dass sie unter Stress fast immer den Weg des geringsten Widerstands wählen.
Mhm.
Frag dich doch heute Abend mal ganz ehrlich. Wenn du auf deine eigenen, scheinbar so hochstrategischen Lebensentscheidungen zurückblickst, dein letzter Jobwechsel, der Umzug, vielleicht sogar das Ende einer Beziehung. Waren das wirklich Entscheidungen, die du aus tiefster Überzeugung für etwas getroffen hast?
Oder waren das am Ende hochkomplexe Konstrukte deines Gehirns, um einem enormen, temporären inneren Druck zu entkommen? Hast du damals einfach nur eine schwere Last abwerfen wollen und dir danach eine wunderschöne, logische Geschichte dazu ausgedacht? Nimm diesen Gedanken mal mit in den Abend. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive.